Wir selber haben jetzt eine Studie gemacht, die heißt Faxendicke-Studie. Und da haben wir gefragt, wollt ihr elektronische Impfausweise, wollt ihr Online-Terminfindung, wollt ihr diese Technologie nutzen für die ganzen Prozesse im Gesundheitswesen und so weiter. Und zwischen 80-90% sagen Leute, natürlich wollen wir das nutzen. Alles andere ist irgendwie Rückständen.
Herzlich willkommen zu Arbeit, Bildung, Zukunft, dem Podcast von Dr. Lukas Kagebauer, in dem Wissen aus der Wissenschaft anwendungsnah für Unternehmen und Interessierte dargestellt wird.
David, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast. Du bist Gesundheitsökonom und ich durfte dich kennenlernen letzte Woche in Bad Kissingen, wo wir 5000 Tage Zentrum für Telemedizin feiern durften. Und das ist schon ein ziemlich wichtiges Projekt für unsere Region, aber auch ein wichtiges Projekt für die gesamte Gesundheitsregion und eben ein Baustein, der in Richtung Digitalisierung im Gesundheitswesen geht. Jetzt ist mir auch schon immer klar gewesen, dass das ein Bereich ist, der sehr schwierig ist, was Digitalisierung angeht, aus bestimmten Gründen. Ich würde einfach mal einsteigen in den Status quo. Vielleicht kannst du noch mal so die Ausgangslage kurz erklären. Warum ist das so schwierig? Wo stehen wir da gerade aktuell? Ja, und was ist die große Herausforderung im Gesundheitswesen? Weil ich glaube, die Digitalisierung allein ist es ja gar nicht, ne?
Genau, also wir haben jetzt schon mindestens 15.000 Tage Telemedizin in Deutschland. Also das Thema ist alles nicht neu. Und die Herausforderung ist, dass wir in einem sehr stark regulierten Markt unterwegs sind, ne? Also ein Markt, der sehr stark durch das Sozialgesetzbuch geprägt ist, durch Paragraphen, ein sehr staatsnaher Bereich, muss man sagen. Und von daher sind die natürlich die Freiheitsgrade und die unternehmerischen Aktivitäten deswegen auch ein bisschen geringer als jetzt vielleicht im E-Commerce, Automotive oder im Banking, obwohl es da natürlich auch reguliert ist. Aber trotz allem, glaube ich, ist das Thema Gesundheit so wichtig, dass es uns alle betrifft, jeden von uns. Ne? Und deswegen, glaube ich, ein besonderer Fokus. Und ich habe hier die These, dass Digitalisierung im Allgemeinen, KI im Besonderen, eben in diesem Markt den größten Impact haben wird für den Menschen, den größten Nutzen, weil er heute noch relativ rückständig ist, also hier viel Aufholpotenzial da ist im Vergleich vielleicht zu anderen Bereichen und B eben einen Impact hat, den keiner bestreiten kann. Und diese zwei Komponenten zusammen führen dazu, dass wir so ein bisschen wegkommen von dieser Regulation hin zu marktwirtschaftlichen Elementen auch, zu Selbstzahlern, die auch mal die Einnahmeleistung, die digital ist, bevorzugen, weil es einfacher oder convenient ist, wie man heute sagt. Und neben dem normalen gesetzlichen Krankenkassen, privaten Krankenkassenmarkt sich einfach Lösungen mehr und mehr etablieren, weil es einfach einfacher, günstiger, schneller ist.
Und jetzt in diesem ganzen System wissen wir ja alle, wir haben eine alternde und immer älter werdende Gesellschaft und am Ende des Tages stellt sich dann schon die Frage, wie wollen wir das alles bezahlen? Und auf der anderen Seite eben noch so viele ungenutzte Potenziale, was Digitalisierung angeht. Also ich denke, das ist eine Riesenherausforderung, aber auch eine Chance zugleich, um diese Situation, die wahrscheinlich ohne Technologie und Digitalisierung recht auswegslos scheint, doch irgendwie lösen zu können. Da gibt es, glaube ich, ganz, ganz gute Beispiele. Du hast das versucht mal aufzuzeigen, glaube ich, auch im Vortrag, wie krass es eigentlich ist und unter welchem Druck das Gesundheitssystem steht, auch gerade vor dem Hintergrund der Demografie. Vielleicht kannst du da nochmal zwei, drei Sätze sagen.
Genau, also man kann sich das zum Beispiel im Bereich Pflege ganz gut vorstellen. Ne? Heute auch schon haben wir einen Fachkräftemangel in der Pflege. Bis 2030 sollen 500.000 Pflegekräfte fehlen. Und das können wir nicht auffüllen mit irgendwie Umschulungen, mit ausländischen Pflegekräften und, und. Das heißt, wir müssen hier an der Stelle diesen Gap, diese Divergenz zwischen Bedarf und Angebot auf der anderen Seite irgendwie ein Stück weit zumindest durch Technik zu helfen, das zu schließen. Und das geht zum Beispiel darin, dass ich, wenn ich annehme, ich habe 1,1 Millionen Pflegekräfte in Deutschland, wenn 30% der Zeit Bürokratie ist, die sozusagen die Pflegekraft hat, wenn man das umrechnet auf Vollzeitkräfte, hätten wir eben mit einem Schlag ungefähr 300.000 mehr Pflegekräfte, wenn sie nicht Bürokratie machen würden, weil ein Bot, eine KI, eine Software letztlich durch Automatisierung diese Dokumentation übernimmt. Das heißt, wir können da die Kräfte, die wir haben, da produktiver machen in der eigentlichen Pflege, weil diese sogenannten pflegenahen, pflegefernen Tätigkeit und Bürokratie und oder Dokumentation, wie es ja so schön heißt, das auch wegautomatisiert wird. Und ich glaube, da haben wir keinen ethischen Diskurs im Sinne von, ne, dass wir da irgendwie in einen Bereich kommen, wo der Mensch weniger eine Rolle spielt, sondern er wird noch wichtiger werden, aber an der richtigen Stelle eingesetzt werden. Und das ist ein Beispiel von vielen anderen Bereichen. Bei Ärzten sieht es genauso aus, bei Apotheken sieht es genauso aus. Überall eben kommen wir durch die Demografie und durch die steigenden Kosten. Wir haben jetzt die 100 Milliarden Euro Marke geknackt bei den Ausgaben für Krankenhäuser. Es wird immer alles genauer, individueller, aber auch teurer im Gesundheitswesen. Und auch hier ist es eine gesellschaftliche Aufgabe durch Technik, das wieder so ein bisschen die Kurve abzuflachen. Und dann eben Personalkosten sind eben zum Beispiel im Krankenhaus 70% der Kosten sind Personalkosten. Das ist nun mal das Teuerste. Und hier, wie gesagt, das Personal vernünftig beim Patienten einzusetzen und drumherum die ganze Prozesse, Verwaltung, damit einen hohen Digitalisierungsgrad zu erreichen.
Ja, jetzt verstehe ich auch, dass die Branche natürlich hochsensibel ist. Jeder von uns hat ein hohes Interesse daran, dass die Daten sehr sicher sind, dass alles vertraulich läuft, dass man davon ausgehen kann, dass da nichts schief geht, in Anführungszeichen. Und deshalb, glaube ich, ist auch klar, dass wir eine Branche haben, die anders vielleicht noch reguliert ist und auch betrachtet wird, als jetzt, du hast vorhin den E-Commerce angesprochen. Aber trotzdem, und das ist schon bei mir auch hängen geblieben, du meintest, Deutschland ist Weltmeister im Regulieren und ich wäre viel lieber in anderen Bereichen Weltspitze und unsere Wirtschaft wäre das, glaube ich, auch lieber in anderen Bereichen. Wie schafft man es denn da so ein bisschen rauszukommen in einem Feld, wo ich glaube, jeder von uns versteht, dass man da sehr, sehr sensibel mit umgehen muss. Auf der anderen Seite aber vielleicht doch einfach schneller werden muss, weil man muss dann nur die Länder außenrum mal so ein bisschen betrachten. Gerade wenn man so ein bisschen in die Nordics guckt, man kann ja nicht alles vergleichen, klar, aber es gibt ja wirklich viele Länder, die gerade was die das Gesundheitssystem angeht, viel, viel weiter sind als wir. Wie kommen wir denn da mal einen Schritt voran?
Ja, also das ist so ein bisschen das Mindset-Thema. Ich hatte ja mal gesagt, dass Deutschland Weltmeister in der Regulation theoretischer Risiken ist und noch so ein anderer Satz aus meinem Werkzeugkoffer ist, der Deutsche nimmt seine Daten lieber mit in den Grab oder für sicher. Und das ist so ein bisschen im Gesundheitswesen die Krux daran, dass wir viele Mythen haben, viele Narrative haben, die gar nicht groß auch belegt sind, wo oft auch Politiker sagen, die Deutschen wollen das nicht. Und wenn man dann nachfragt, woher nehmen die sozusagen diese Erkenntnis, ist das so eine Art Selbsterfahrung mit den Bürgern und so weiter. Aber es gibt da halt keine Studie. Wir selber haben jetzt eine Studie gemacht, die heißt Faxendicke-Studie, wie der Name schon sagt. Also, und da haben wir gefragt, wollt ihr elektronische Impfausweise, wollt ihr Online-Terminfindung, wollt ihr diese Technologie nutzen für die ganzen Prozesse im Gesundheitswesen und so weiter. Und da sind die Ergebnisse ganz anders. Zwischen 80-90% zu sagen, Leute, natürlich wollen wir das nutzen. Alles andere ist irgendwie rückständig. Und von daher müssen wir halt dieses Schwarz-Weiß-Denken ablegen. Und einfach, ich bin so Freund von Experimentierfeldern in den Organisationen. Das müssen nicht mal nur Startups sein, die die Welt voranbringen. Große Organisationen haben auch so ein internes Entrepreneurship, könnte man das nennen. Das heißt Abteilungen oder Projekte zumindest, wo man etwas ausprobiert. Ne? Und das ZTM ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass sie mit Akteuren Drittmittelprojekte machen und dort mit Krankenkassen und anderen halt Neues ausprobieren in Pilotprojekten und dann sich vielleicht irgendwann in der Versorgung das Ganze in groß widerspiegelt, wenn man nachgewiesen hat, dass es funktioniert. Also ich glaube, wir brauchen, wie gesagt, diese Experimentierfelder, sei es auf der Forschungsseite, auf der Praxisseite, aber auch vor allem, und das ist so ein bisschen meine Mission, bin ja teilweise ein bisschen aktivistisch schon fast unterwegs und mein letztes Buch für die Allgemeinheit war Der smarte Patient, Digitalisierung macht dich gesund, wo ich versuche, die Bürger aufzuklären und zu sagen, guck mal, was es da alles heute schon gibt und nutzt diese Dinge, geht zum Arzt mit euren Tools, nutzt Online-Termine und damit eben als Ökonom würde ich sagen, stimmt mal mit den Füßen ab, ne? Und als versicherter Patient hat man auch eine gewisse Marktmacht, wenn man sich selber lenkt und dann zu den Guten hingeht und die Schlechten werden weniger frequentiert und dann erübrigt sich das eine oder andere auch, wie in anderen Märkten auch.
Aber gerade an dem Punkt, da kommt mir dann so ein Gedanken, das stimmt. Aber wenn du mal siehst, ein großer Teil der Gruppe, die ja auch sehr häufig das Gesundheitswesen in Anspruch nimmt, ist dann doch schon deutlich älter. Das heißt, es wird auch ein großer Bildungsauftrag, glaube ich, auf alle Akteure da im System zukommen. Und vor allem die Aufgabe, das so einfach wie möglich zu machen, wenn ich jetzt auch an meine Eltern denke oder an meine Mutter vielleicht, die sich dann doch schon schwerer tun würde, mit dem Smartphone irgendwie mit dem Arzt zu kommunizieren oder eben andere Themen zu machen. Das heißt, ich glaube, das geht alles. Man kann das auch alles einfach machen, aber ein Bildungsauftrag steckt echt dahinter, weil das auch eine komplette Veränderung ist zu dem, wie wir es bisher die letzten Jahrzehnte gelebt haben.
Ja, auf jeden Fall. Und ich sag mal, es gibt verschiedene Touchpoints, also viele verschiedene Einfallstore. Nur die Marktanteile werden sich verschieben. Im Moment ist das Digitale noch relativ gering, aber mit jedem Jahr, das dazukommt, oder wenn man größer denkt, mit jeder nächsten Generation, wird der Marktanteil da viel größer und der andere wird viel kleiner. Ne? Und es gibt ja auch auf der anderen Seite auch hier sowas wie Family Accounts bei Software. Also, dass man als Familienangehöriger für seine Großeltern zum Beispiel einen Termin bucht oder irgendwas erledigt. Ne? Also bei uns ist das zum Beispiel so, wir haben einen Großvater, der ist Mitte 80, der hat zwar ein iPad und ein iPhone, ist da gut unterwegs bei WhatsApp, aber dann so Arzttermine buchen wäre dann doch schon zu viel, aber das übernehmen wir dann für ihn. Und wir haben es natürlich viel einfacher, wenn wir das mit dem Smartphone machen, als wenn wir da irgendwo hinfahren müssen oder rumtelefonieren müssen. Also da, diese Fälle gibt es ja auch. Und ich glaube, wie gesagt, deshalb muss es verschiedene Anknüpfungspunkte geben, wie ich da ans Ziel komme. Und dann ist es ein Stück weit Geschmackssache und eigene Präferenz. Also so digital, wie ich unterwegs bin, habe ich manchmal auch, freue ich mich, den Arzt vor mir sitzen zu haben und dann doch das persönliche Gespräch und das ist die Quality Time, aber dann, wenn ich es brauche, ne? Aber nicht bei jedem kleinsten Blutwert, der in Ordnung ist, dann muss ich extra dahin fahren, Parkplatz suchen, mich hinsetzen, im Wartezimmer angeschickt werden und dann irgendwie Nutzformat zu hören, ja, alles gut, ne? Wir sehen uns dann 3 Monaten wieder. Also das können wir wirklich ersparen, allen Seiten. Und das verstopft auch nicht die Arztpraxis, weil wir haben in Deutschland ungefähr 17 Arztkontakte pro Jahr pro Bürger. Und das ist ein x-faches größer als in anderen europäischen Ländern. Also hier haben wir ein systemisches Problem. Ne? Und ich glaube, hier kann Technik helfen, die Bagatelle rauszufiltern. Und die Bagatelle sind ja froh, da wenig Aufwand zu haben und für die anderen dann mehr Zeit und schnellere Termine zu bekommen.
Ja, und jetzt gerade Digitalisierung im Gesundheitskontext, klar, wir sprechen hier über die Prozesse, über das System, wie es miteinander funktioniert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite machen wir das ja dann auch nicht zum Selbstzweck, sondern eben dazu, dass man auch am Ende des Tages einen Benefit für den Patienten auch rausholen kann, vielleicht aber auch für den praktizierenden Arzt, Heilpraktiker und wer auch immer im System da ist. Das heißt, bei mir auch hängen geblieben ist so deine Aussage, dieses Spannungsfeld zwischen Heilkunst und Algorithmus, das ist dann eben bei der Perspektive, wenn ich auf die Akteure im Gesundheitswesen blicke, mit dem Ziel sozusagen dann für den Patienten einen besseren Service, eine Leistung, eine Dienstleistung erbringen zu können. Und das ist ja dann für uns alle gut. Vielleicht kannst du da auf dieses Thema nochmal eingehen.
Also genau, das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, weil die Heilkunst, die beinhaltet auch so ein bisschen kein Standard zumindest. Ne? Heilkunst bedeutet Erfahrungswerte, soziale Medizin, also viel Interaktion mit dem Patienten. Das lässt sich insgesamt schwierig so standardisieren, macht das so oder so. Also ein hoher Freiheitsgrad. Ne? Deshalb heißt es ja auch Freiberufler. Und Algorithmus ist ja letztlich ein Kochrezept-Algorithmus. Ne? Klare Schritte, finites Ende, Abfolge, immer das gleiche Ergebnis. Und das klingt ja erstmal nach Widerspruch. Aber es darf ja auch nicht sein, dass im Gesundheitswesen man zum Beispiel montags in die Klinik geht und dann behandelt Arzt Meier. Und der macht das ganz anders und kommt zum schlimmstenfalls anderen Ergebnis, wie Dienstag der Müller das macht. Ja, gleiche Klinik, aber ganz anderer Arzt und ganz andere Herangehensweise und anderes Ergebnis. Und da gibt es Studien, die zeigen, bei 200 Ärzten mit den gleichen Informationen kommen unterschiedliche Diagnosen raus. Der eine sagt, er hat nichts, der andere sagt, er muss sofort operiert werden und dazwischen. Und deshalb muss man da einfach einen klugen Mix, ein cooles Teamplay hinbekommen zwischen der Heilkunst auf der einen Seite, den Arzt, der sieht durch das Gangbild, durch wie der Patient sich verhält, hat er schon eine Ahnung davon. Das kann er vielleicht gar nicht in Worte fassen, warum, aber es ist eine Art interner Algorithmus, der da irgendwie durchläuft, den man aber schwer sozusagen greifen kann. Also Intuition, ne? Emotion, diese Dinge, aber verbunden mit eben der Technik, die heute da ist. Das ist immer die Frage, als Erstmeinung, Zweitmeinung, schaltet man das vor, schaltet man das hinten dran. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich war letztes Mal bei meinem Dermatologen wieder zum Hautkrebs-Screening und der hat sich dann mich angeschaut, so wie er es immer tut. Und bei einem Muttermal hat er gesagt, oh, da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Und dann hat er so ein Stethoskop rausgeholt mit einer KI drin, hat das dran gehalten und dann konnte ich selber am Bildschirm sehen zwischen grün und rot, wie die KI meinen Muttermal einschätzt. Ne? Und dann hatte ich ein Vier-Augen-Prinzip, eine digitale Meinung und eine analoge Meinung, die zusammen dann der Mittelwert war, beobachten, nichts tun. Ne? So, aber das gibt mir als auch Patient ein besseres Gefühl, als wenn er da mit seinem O stehen bleibt. Ne? Und das ist ja das Schlimmste, wenn der Arzt irgendwie sagt, irgendwie so Geräusche von sich gibt, die sich nicht gut anhören. Und dann, ja, und was mache ich dann damit, oder? Ne? So, und dann schlimmstenfalls sagt er, du musst mal zu einem anderen Arzt und der nächste Termin ist in 5 Wochen. Und dann liege ich da 5 Wochen im Bett abends und denke, ich habe Hautkrebs. Ne? Und das ist ja ein bisschen die Realität. Und das, da hilft doch die Technik, das einzuordnen. Aber ich glaube, dass die Daten sozusagen zu nutzen und ein erstes Gefühl oder ein erster Anhaltspunkt zu geben, ist die Technik gut. Aber das Interpretat, ob das wirklich so ist, sinnvoll ist, das kann am Ende nur der Arzt im Moment. Deshalb ist diese Mensch und Maschine eigentlich das, was ich auch hier dafür plädiere. Ne?
Und da gibt es ja echt auch viele Beispiele, sei das Operationsroboter, wo klar logischerweise auch eine KI mitarbeitet. Du hast jetzt gerade so ein Screening angesprochen. Aber ganz spannend, ich hatte jetzt kürzlich auch mich ausgetauscht mit hier einem Unternehmen, das sich intensiv auch mit KI-Themen beschäftigt, auch gerade mit neuer KI. Und da gibt es ja spannende Studien, eigentlich von Google gibt es eine Studie, die dann sogar zeigt, was die Diagnose angeht von Krankheitsbildern. Und dann sieht man eben das, was du gerade beschrieben hast. Ja, du fragst den einen Arzt, der sagt, da warst nichts. Der andere sagt, man hat doch was. So, wenn der nur der Mensch diagnostiziert, ist das Ergebnis am schlechtesten und das Ergebnis wird dann deutlich besser, wenn eine entsprechende Assistenz dabei ist über eine KI. Und interessanterweise, ich meine, das muss man dann am Ende noch sehen, ich bin auch froh, wenn am Ende noch ein Arzt drauf guckt, interessanterweise sind die Ergebnisse am allerbesten, wenn der Mensch gar nicht mehr mit drauf guckt. Also es gibt scheinbar offenbar auch wirklich die Fälle, wo dann praktisch der Arzt mit der KI dann noch falsch entscheidet. Also das, vielleicht ist auch dann im Gesundheitswesen noch eine Menge Bildungsauftrag erforderlich, Lehre für die angehenden Ärztinnen und Ärzte und alle Praktizierenden, wie man dann eben mit Technologie, die, glaube ich, einen echten Mehrwert bieten kann, weil musst ja mal sehen, diese ganzen Muster von Bildern, da ist einfach die Maschine viel, viel stärker als der Arzt, selbst wenn der Arzt auch schon hunderttausende Diagnosen erstellt hat. Die Maschine kann halt x Milliarden Diagnosen auf einen Schlag verarbeiten. Das können wir als Menschen nicht und das kann auch der beste Arzt vermutlich nicht. Und deshalb liegt dann doch so dieses Geheimnis tatsächlich dazwischen, ja.
Genau, also da braucht es ja weiteren Diskurs, an welcher Stelle es sinnvoll ist, an welcher Stelle es automatisiert läuft. Also im Banking-Bereich gibt es ja so diese ganzen Micropayments, die heute schon vor den Banken und anderen Bereichen durchlaufen. Wenn das irgendwie Pfennig-Cent-Beträge sind, ne, oder unter 10 Euro, da prüft ja kein Sachbearbeiter mehr, ob das stimmt oder nicht, weil die Zeit der Prüfung ist ja teurer als der Betrag. Und genauso muss es im Gesundheitswesen da einfach Bagatelle, ob jemand Schnupfen oder eben kein Schnupfen hat, das muss keine KI am Ende vielleicht dann diagnostizieren. Aber bei schwerwiegenden Erkrankungen, natürlich auch lebensbedrohlichen Erkrankungen oder kostenintensiven Erkrankungen, muss natürlich nochmal ein ganz anderes Setup. Aber ich glaube, da können wir ein bisschen Spreu vom Weizen trennen. Und das macht ja der Logistiker auch mit der ABC-Analyse. Und dann gucken wir uns nur die A-Fälle an und die C-Fälle. Die sind zwar häufig, aber total unkritisch. Und da ist eben geholfen, der da auch wenig mit Aufwand mit hat und vor allem auch schnell zu einer Lösung kommt. Ne? Also wir kennen ja die Fälle, Sonntag habe ich irgendwas. Und da möchte ich gerne am Sonntag abgeklärt bekommen und nicht erst warten bis Montag. Oder ich bin im Urlaub. Auch da habe ich irgendwann nicht den Arzt normalerweise um die Ecke. Und da könnte ich heute telemedizinisch meine Ersteinschätzung bekommen. Und wenn es mich nur beruhigt, ne, dann ist der Urlaub wieder gerettet. Und ich glaube, das macht doch jeden Sinn. Und ich glaube, zum Thema Weiterbildung, das ist so ein bisschen deutsche Mentalität. Wir brauchen immer jemanden, der uns irgendwas beibringt. Aber wir haben ja auch gelernt, ohne Reisebüro plötzlich den Zug zu buchen und den Flug zu buchen, unser Hotel zu buchen, den Mietwagen. Da haben wir auch nicht, da haben wir keine Schulung für bekommen. Das hat einfach irgendwann Sinn gemacht. Das war einfacher, billiger, schneller. Und man macht es halt einfach. Und deshalb plädiere ich ja auch, dieses Rumexperimentieren, selber ausprobieren, selber sich reinfuchsen, sich damit beschäftigen. Ich glaube, dieses Autodidaktische wird immer wichtiger. Ne? Das heißt, ich habe ja heute mit ChatGPT, da brauche ich jetzt kein ChatGPT-Buch für, sondern ne, ich mache den Browser auf, ich muss noch nicht mal was installieren und los geht's. Dann experimentiere ich rum und dann bilde ich mir eine Meinung und in anderen Bereichen ist es ähnlich. Ne? Also auch bei Telemedizin oder anderem, probier es mal aus, kostet dich dann 22 Euro und entweder hilft es oder eben auch die Erkenntnis, es ist nichts für mich, ist auch eine Erkenntnis, aber da versuche ich die Leute zu animieren, sich selber einen Gedanken und eine Erfahrung reicher zu werden.
Ja, und noch ein Aspekt, du hast es gerade angesprochen, gerade was auch Verfügbarkeit angeht, um nochmal da einen kleinen Schritt zurückzugehen, dieses Thema der Telemedizin wird ja vor allem in den ländlichen Räumen und unsere Region oder unser Land ist ja schon sehr, sehr stark ländlich geprägt. Wir haben die Pole, aber sonst sehr, sehr viel ländlichen Raum, glaube ich, von ganz großer Bedeutung, weil wir einfach den Landarzt in vielen Fällen gar nicht mehr so haben und dementsprechend die Verfügbarkeit durch Technologie für eine ärztliche Expertise dann tatsächlich auch größer wird. Deshalb auch, wie gesagt, dieses Zentrum für Telemedizin, glaube ich, ein ganz, ganz spannender Baustein. Zwei Themen, wo ich auch finde, dass KI ein echter Gamechanger ist zum einen das ganze Thema rundherum auch um die Entwicklung von Medikamenten und Substanzen. Ich glaube, auch da gibt es irgendwie ziemlich bahnbrechende Entwicklungen, die einfach darauf zurückzuführen sind, dass da eine Maschine Stärken hat, die einfach unsere menschliche Kapazität übersteigt. Und auf der anderen Seite finde ich, und da das knüpft vielleicht auch direkt an ein Buch, das du noch geschrieben hast, es zeigt auch, dass die Maschine, zumindest das, was sie dann nach außen vorgibt, die Empathie sehr, sehr gut nachahmen kann. Also wenn man das so nennt, ich meine, wir kennen ja, glaube ich, alle schon seit Jahren diese Roboter, die eingesetzt wird, gerade bei demenzkranken Menschen und Älteren, die dann sehr beruhigend wirkt und die auch aber halt eine KI-gesteuerte Robbe ist, ein Roboter in Anführungszeichen. Aber es gibt da auch Studien, die durchaus belegen, wenn, da gibt es Tests, glaube ich, wenn ein Mensch mit dann kommuniziert und du weißt nicht, ob dahinter jetzt eine KI steckt oder ein anderer Mensch. Am Ende des Tages hat, glaube ich, was Empathiewerte angeht, in einigen Studien sogar wirklich der Roboter und die KI besser abgeschnitten als der Mensch, was ich auch nachvollziehen kann. Ja, also das ist, ich glaube, auch da kann der Roboter einfach viel sachlicher mit den ganzen Sachen umgehen, wo Menschen eher aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Vielleicht kannst du da noch mal zwei, drei Sätze sagen, insbesondere.
Ja, genau. Also unsere These war zu der künstlichen Empathie, und da hatte ich mit Martin Hirsch vor 5 Jahren schon mal so einen YouTube-Talk gehabt. Er ist ein Mediziner und Enkel vom Nobelpreisträger Heisenberg und der medizinische Kopf hinter Ada Health. Ada ist ein Diagnose-Checker und haben 30 Millionen Fälle schon gehabt weltweit. Ist auch ein Unicorn mittlerweile. Da aber erstmal darüber schon vor 5 Jahren gesprochen. Ich habe das einfach immer wieder im Kopf weiterverfolgt. Wir haben mit Jörg Werner jetzt ein Buch zu diesem Thema Künstliche Empathie geschrieben, weil mit der Grundthese, dass Empathie erlernbar ist. Genau wie Kinder lernen, empathisch zu sein. Und es gibt Studien, die sagen, ein ganz kleiner Bruchteil ist in den Genen, ob wir empathisch sind oder nicht. Das heißt, der Rest ist durch Sozialisation. Und diesen Gedanken folgend bedeutet das auch, ein Roboter kann empathisch programmiert sein. Zum Beispiel Ada ist programmiert. Da ist ein empathischer KI-Bot schon eingebaut und in anderen Bereichen auch. Das ist ja ganz einfach. Die Tools wollen mehr Daten von uns, wollen, dass wir länger interagieren. Und je netter die zu uns sind, je höflicher, je besser sie uns verstehen und individuelle Antworten, desto mehr interagieren wir mit ihnen. Und das ist richtig. Ich habe auch so die These, dass auch nicht jeder Mensch empathisch ist. Ne? Wir kennen ja alle empathischere, weniger empathische. Also ist ja, für mich ist irgendwie alles normal verteilt. Unterm Strich gibt es welche, die sind schlechter als der Mittelwert und besser. Aber das alles zusammennehmend, glaube ich schon, dass je empathischer die Maschine wird, je menschenähnlicher sie auch wird, siehe Filme wie Ex Machina und andere, irgendwann mit Silikonhaut und wenn die Robbe irgendwann nicht nur eine Robbe ist, sondern ein Hund oder eine Katze und dann irgendwann wie ein Baby aussieht und so weiter. Pepper hat ja auch diese kindlichen Züge, große Augen und ähnliches. Desto mehr bauen wir eine Beziehung zu diesem Robotern auf, so wie heute zu Haushaltsrobotern, ne? Mit der Leute, die haben vergebener Namen und ähnliches. Und dann wiederum glaube ich schon, dass wir hier von künstlicher Empathie sprechen können und künstlichen Emotionen, die geweckt werden. Ne? Siehe Tamagotchis früher, die Kinder, die da traurig waren. Das sind ja echte Emotionen, basiert auf einem Küken in einem Computer. Ja, und das ist definitiv so. Und wenn Grenzen irgendwann verschwimmen zwischen, ich kann es gar nicht mehr unterscheiden, zum Beispiel bei einem Telefonbot. Ich telefoniere mit einer netten Stimme, die ist nett zu mir, hat unendlich Zeit. Ja, vielleicht baue ich da auch irgendwie so ein Gefühl, Beziehung zu auch. Und das ist halt eine sehr spannende Entwicklung, die ich finde. Und heute schon, das ist witzig, aber ein Beispiel im Buch ist diese ganzen Instagram-Accounts, die heute Fake-Profile sind, würde ich sagen. Panini-Bilder nenne ich sie. Also hübsche Frauen, hübsche Männer, die gerade Sport machen, mit steilblauen Augen, die leuchten. Man sieht irgendwie, dass es KI-generierte Bilder sind, aber diese Accounts haben 30.000 mehr Follower. Und die Leute schreiben, kommentieren, bedanken sich für die tollen Bilder. Dann denkt man sich so ein bisschen Abstand, entweder sind die alle, sehen das nicht, dass sie gerade mit einem KI-Bild interagieren, oder das weckt dann doch irgendwelche Emotionen, Begierden, Sehnsüchte. Und die finden das toll. Ne? Wie früher die Manga-Figuren. Ein Freund von mir war eine Manga-Figur verliebt in der Schulzeit. Habe ich auch nicht ganz verstanden, aber gibt's alles, ne? Und deswegen, das ist schon eine spannende Zeit in der Leben, wo eine gewisse Verschmelzung da ist und unklar, was macht den Menschen wirklich noch aus, als Arbeitskraft, als Partner, als Freund, als Arzt. Ne? Was sind die Urwerte? Und die Empathie war bis jetzt immer so die letzte Domäne gefühlt. Ja? Der warme Hand des Arztes, das wird nie ersetzt werden. Das war oft auch bei meinen Vorträgen, ja, alles richtig, Diagnose und so weiter, aber die Empathie, das ist unsere. Ne? Aber das, ich würde das auf jeden Fall in einem kleinen Fragezeichen zumindest versehen.
Ja. Lass uns nochmal einen kurzen Streifzug machen, was natürlich auch unmittelbar mit KI in einer gewissen Weise verknüpft ist, weil da auch KI mitspielt, sind die XR-Technologien, ob das jetzt VR ist oder AR. Auch da bieten sich enorm viele Möglichkeiten. Ich hatte das dir ja schon mal gesagt, wir hatten auch hier in der Podcast-Reihe schon mal von einem Uniklinikum hier in Würzburg ein Beispiel aus der Lehrklinik, wo mit VR-Technologie in der Lehre Simulationen erzeugt werden und durchlaufen werden können, wo angehende Ärztinnen und Ärzte dann in Not oder in wirkliche Extremsituationen versetzt sind. Interessanterweise diese Technologien, die machen wirklich was mit dem Menschen. Also du nach kurzer Zeit fühlst du die Situationen und fühlst den Stress. Das kann man ja nachweisen und das ist ja gerade dann für Ärzte dann schon sehr spannend, weil du ja gerade in der Ausbildung darfst du ja nie unter normalen Umständen nicht, ja, in eine Notfallklinik und irgendwie einen Schwerstpatienten sofort verarzten. Und das kannst du aber eben über VR machen und das ist schon spannend. Vielleicht kannst du mal 2, 3 Sätze sagen, weil ich glaube auch, dass ein Thema ist, das dich ganz schön umtreibt und interessiert.
Ja, genau. Also unser nächstes Buch, das jetzt bald kommt, heißt ja auch Digitale Realitäten in Medizin und Gesundheit, wo wir ganz Buch drüber gemacht haben, was eben möglich ist von eben Virtual Reality, Extended Reality, Augmented Reality und ähnliches. Und ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel Microsoft HoloLens. Das sind so Brillen, die sozusagen durchsichtig sind, ähnlich wie jetzt die neue Apple Vision Pro, wo ich durchgucken kann, aber etwas drauf projiziert wird. Also zum Beispiel arbeitender Dermatologe in der Uniklinik Essen damit. Das heißt, die haben den Patienten vor sich, der liegt dann da. Und mit der Brille werden grüne Punkte auf ihn projiziert, das sind die Lymphknoten. So, und dann weiß der Dermatologe, welche Schnitte, also wenn er so Lymphknoten entfernen will, wo genau er seinen Schnitt sitzt, weil dieser Lymphknoten ja wie so ein Glühwürmchen auf dem Patienten sitzt. So. Und das sind so Dinge, die schön sind, weil sie eben visualisieren. Anderes Case in diesem Kontext ist, dass in Ausbildung von Medizinern man plötzlich eine große Lunge vor sich hat, das habe ich auch mal gesehen, mit all diesen Verästelungen, ne? Also tausende Verästelungen. Und man kann um diese Lunge herumlaufen, sich Dinge vergrößern und kriegt einfach so immersiv, nennt man das, sozusagen mit, wie das Ganze funktioniert. Und das ist natürlich x-fach besser. Da gibt es auch Studien zu, wenn ich mit einem Buch lese, wie eine Lunge denn auszusehen hat oder eine Grafik in 2D habe, ist 3D einfach unschlagbar. Ne? Und das kann ich, wie gesagt, in der Ausbildung der Mediziner wunderbar nutzen, in der Therapie, bei Operationen, und damit eben ja eine Verschmelzung zwischen der echten Welt und der fiktiven Welt zusammenbringen, so eben Erklärvideos, ich sehe das auch bei Patienten in Zukunft, so dass man vielleicht in der Patientenaufstellung auch sagt, hier, nimm mal die Brille, ich zeige dir mal deine Gefäße, wie auch immer, so sieht das aus, so sollte das aus, so sieht das aus, und willst du weiter rauf, sieht das so aus, so. Und das ist, glaube ich, ein ganz anderer Punkt, der im Kopf ist, als wenn der Arzt ihm irgendwas Abstraktes erzählt. Und ich habe ein anderes Beispiel, ist, dass zum Beispiel auch in der Uniklinik Essen den Patienten nach Herzinfarkt, Schlaganfall keine immersiven Technologien, aber einfach nur die Bilder der verstopften Arterie oder Stents aufs Smartphone gegeben werden. Ne? Und der hat das dann als Bildschirmhintergrund und jeden Morgen, wenn er aufwacht, guckt er sich seine verkalkte Arterie, die ihn fast umgebracht hat, an und überlegt sich dann dreimal, ob er jetzt die Zigarette nehmen soll oder nicht. Ja, das sind so Dinge, die funktionieren einfach. So funktionieren wir Menschen ja mit Emotionen, mit Bildern. Und je multidimensionaler das eben ist, desto interessanter und besser ist es darstellbar. Und ich glaube, da sind wir ganz am Anfang. Und es ist extrem teuer im Moment. Aber das wird immer günstiger. Und heute schon ist Virtual Reality relativ günstig herzustellen und zu nutzen. Einige nutzen das ja so wie wir jetzt hier am Screen. Da brauche ich gar keine Brille, sondern spiele wie so ein Ego-Shooter-Spiel und laufe dann durch irgendeinen Raum und treffe andere Avatare. Und das andere ist, ich habe so einen Pappschachtel auf der Nase, packe da einfach mein Smartphone vor, das ist so eine billige Variante. Aber das wird ja alles irgendwie mehr convenient sein, und wenn ein Unternehmen wie Apple da jetzt einen Massenmarkt draus machen, spätestens dann, das ist ihr iPhone, das war auch, damals hat sich ja Microsoft, glaube ich, war das kaputt gelacht, ne? Dass das iPhone so teuer ist, das teuerste Smartphone der Welt, wird kein Mensch kaufen.
Nokia war das.
Oder Nokia, genau.
Genau, die gibt es nicht mehr so wirklich, ja.
Nee, genau. Und so wird es wahrscheinlich auch da sein. Jetzt welcher ist mal mit den teuren, klobigen Taucherbrillen auf der Nase, aber wenn das irgendwann aussieht wie eine Ray-Ban, wird das irgendwie jeder Zweite irgendwie in seinem Schublade haben.
Ja. Also ich sag mal, David, wir haben gesagt, wir machen ein kurzes, knappes Update. Du hast auch Anschlusstermine. Genau. Ich habe mich schon mal sehr gefreut, dass du dir die Zeit nimmst. Ich würde jetzt einfach mal kurz festhalten, wer mehr von dir hören möchte, wer mit dir in Kontakt treten will, kann das, glaube ich, über LinkedIn machen. Du bist da sehr präsent. Kann sich da mit dir vernetzen, verknüpfen. Ansonsten hast du eine Menge Bücher geschrieben. Ich weiß gar nicht, wie du das alles gemacht hast, neben Lehre, neben deiner beratenden Tätigkeit, Vorträgen und den ganzen Büchern. Total interessant. Ich glaube, auch da kann man mal reingucken, können wir alles in den Shownotes verlinken. Und dann vielleicht als letzten kleinen Ausblick noch und Teaser. Ihr macht noch eine coole Konferenz im September für alle Akteure, die sich eben für diese Themen Digitalisierung und Zukunft im Gesundheitswesen interessieren. Vielleicht kannst du da noch zwei, drei Sätze zu sagen, dass da Interessierte auch nochmal einen Eindruck bekommen.
Genau, wir planen ein riesiges Festival, das heißt Big Bang KI Festival, und da drin enthalten uns Big Bang Health. Und an zwei Tagen, am 11.12.09.2024 in Berlin. Mit Politik, mit spannenden Persönlichkeiten, Influencern, C-Level, Mittelstand, Unternehmen. 5000 Menschen, wie gesagt, zum Thema Gesundheit, digitale Gesundheit. Und jeder ist gerne herzlich eingeladen, der mir dann eine Nachricht schreibt auf LinkedIn. Können wir auch Festival Passes geben, man kriegt ein KI-Zertifikat. Also wird richtig viel Spaß machen, und da freue ich mich jetzt schon drauf.
Ich hoffe, ich kann es irgendwie einrichten. Würde mich auch freuen, weil das die Themen sind, die mich echt auch interessieren. Und ansonsten sage ich schon mal vielen Dank, David, für die coolen Eindrücke erstmal.
Danke, danke. Tschüss.
Ciao, ciao. Hey, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bin ich happy, wenn ihr den Podcast auch abonniert auf Spotify, iTunes, überall, wo man den Podcast hören kann. Schaut auch durchaus mal bei TikTok vorbei oder Instagram vorbei. Ich versuche auch gerade mit Kurzvideos den Podcast zu bewerben, und natürlich empfehlt den Podcast weiter an Freunde, Verwandte, Kollegen und alle, die sich für die Themen interessieren. Danke, bis zum nächsten Mal.